ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Harz Birdewelle. Unsere Sendung heißt Radio Depressione. 24 Mal waren wir hier schon im Studio nach Adam Ries. Sind das 2 Jahre? Wir feiern heute Geburtstag, also heute noch nicht wirklich, weil wir müssen ja erstmal die 24 Sendungen voll bekommen. Feiern werden wir dann im Januar, und da haben sich meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon was ganz Tolles einfallen lassen. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Ja, unser Thema ist heute Sucht. Ja, Sucht, ein spannendes, interessantes, breites Feld, ein sehr breites Feld. Meine Gäste heute hier live im Studio ist zum einen wieder unsere liebe Hanne, die eine Buch... Hanne, was machst du?
Ich mache eine Buchrezitation, lieber Thomas.
Eine Buchrezitation, da streiten wir uns immer, Rezitation oder Rezension. Ja, aber gut. Das Buch ist oder heißt Intelligenz und Alkohol, Koordinaten des Wahnsinns. Es ist ein schön verpackter Thriller von Kurt Nickel, den wir nachher auch noch live hier in der Leitung haben. Ich freue mich schon riesig drauf. Die Vorgespräche waren sehr, sehr interessant. Ja, zum nächsten haben wir unseren Dirk Ermes. Herzlich willkommen, Dirk.
Hallo.
Dirk ist Betroffener. Süchtiger, kann man schon so sagen. Süchtig sind wir ja fast alle. Wir sind fast alles Raucher. Ist nämlich auch eine Sucht. Und Dirk ist alkoholabhängig. Ja, Respekt von meiner, unserer Seite, dass du heute hier bei uns bist und einfach auch mal so wirklich nicht aus dem Nähkästchen plauderst, sondern einfach so, wie es ist, wenn man oben ist. Und wenn man unten ist. Ja, dann haben wir den Stefan Börner aus Halle heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan.
Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Auch unsere Vorgespräche waren sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Stefan, du leitest bist Betroffener?
Ich bin Betroffener, Glücksspielsucht.
Genau. Und leitest eine Selbsthilfegruppe Game Over.
Das ist richtig. Die gibt es seit 6 Jahren. Seit November 2011 haben wir uns gegründet und ich bin der Gruppensprecher.
Ja, ich freue mich nachher auf ein ganz intensives Gespräch darüber, weil das ist ja immer noch so ein bisschen so, man sieht's nicht, ne? Wenn jetzt einer betrunken durch die Gassen torkelt, das sieht man, ja, aber so die Spielotheken, ich habe mir auch mal schon welche von innen angeschaut. Da sprechen wir aber nachher drüber. Ja, wen haben wir noch? Unseren Lieben, wird er jetzt nicht gerne hören, aber unseren lieben Matthias Marx, unserem Programmleiter hier bei Radio HBW. Ja, und wir haben uns gerade vorhin beim Rauchen, bei der Sucht Rauchen, haben wir uns unterhalten, wie es dann so vor 2 Jahren war, ja, als ich da so das Flattern bekommen habe, das Muffensausen, und Matthias hat gesagt, nee, das verschieben wir nicht auf nächstes Jahr, das machen wir noch dieses Jahr, und ich gebe dir einen neuen Termin, und das war dann auch noch im Dezember 2015. Matthias, ich sag dir vielen, vielen lieben Dank, dass du mich damals so in den Hintern getreten hast, sonst würden wir erst im Januar die 24. Sendung haben. Ja, dann haben wir dann den Steffen Schwemmer, herzlich willkommen. Steffen, hi.
Guten Abend.
Ja, der ist ein bisschen so schüchtern. Er war schon mal in der letzten Sendung hier, bei uns, hat mal so ein bisschen reingeschnuppert und wird jetzt so demnächst auch so ein Stück weit uns hier unterstützen im Bereich Technik. Und er hat heute eine tolle Stimme hat, finde ich, wird er uns etwas interpretieren. nenne ich es mal so, von einer Betroffenen, die eine Kombisucht hat, also Tabletten und Alkohol. Ja, das wird er uns nachher, wie gesagt, mal näher bringen. Die Betroffene ist uns bekannt, sie möchte aber selbst heute verständlicherweise, wenn sie das respektieren, wir nicht in der Sendung sein. Ja, dann haben wir den Martin Glas. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Ja, unser Martin ist auch wieder an Bord. Er ist heute für das Filmen zuständig, denn wir schauen mal, dass wir demnächst dann noch ein paar neue Projekte machen. Hinter der Glasscheibe sitzt die Lisa, die Freundin vom Steffen, und natürlich unsere liebe Fotografin Julia Mastier von Light in Mirror. Ja, herzlich willkommen draußen an den Reglern. Wird heute unser lieber Freund, ja, wer sitzt denn eigentlich draußen? Jürgen sitzt noch draußen, hallo Jürgen, die Amal ist noch da. Ja, und später werden wir noch ein paar Telefonate uns reinholen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein Lied, das erste. Was spielt er uns?
Wir spielen von Schiller Sehnsucht.
Sehnsucht, genau. Ja, Sehnsucht ist wie ein Blinder, der das Sehnsucht, als wir uns beschäftigt haben mit dem Thema Sucht, ist es uns aufgefallen, dass das Thema Sucht sehr, sehr vielfältig ist. Es gibt zig Suchtarten, es gibt die Co-Abhängigkeit, es gibt Alkohol, es gibt Arbeitssucht, es gibt Esssucht, Internetsucht, Kaufsucht. Man kann von allem süchtig werden, wenn man zu viel von jedem konsumiert, denke ich mal. Ja, und der Begriff Sucht, ja, es war sehr schwierig. Also es gibt schon von der WHO und auch die Caritas definiert das. Also laut WHO-Definition, die Weltgesundheitsorganisation sagt oder definiert klar, das werden wir nachher auch nochmal bei einem ganz tollen Interview hören, mit der Jana Valentin von der DROPS, der Drogen- und Suchtberatungsstelle in Magdeburg, die ich am Telefon hatte, die ich auch persönlich kenne. Das ist der Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Dabei sind diese Kriterien entscheidend, also folgende: unbezwingbares Verlangen zur Einnahme und zur Beschaffung des Mittels. Ja, also wenn man etwas vernachlässigt, um dieses Mittel zu konsumieren, sei es stoffgebunden, nicht stoffgebundene Süchte, da unterscheidet man ja auch noch. Also stoffgebundene Süchte sind zum Beispiel Alkohol, Nikotin. Nicht stoffgebundene Süchte ist Spielsucht, wo wir, wie gesagt, den Stefan nachher nochmal ein bisschen länger hier bei uns interviewen. Ja, die Psychologen, die Psychiater, die Pharmazie definiert das auf ihre Art und Weise, und wir... Der Begriff stammt von Siechen ursprünglich ab. Siechen, Seuche, das muss bekämpft werden. Ja, und wir haben uns hier mal so ein Dreieck aufgezeichnet, dieses sogenannte Suchtdreieck. Ja, das ist einmal die Person, also in dem Dreieck steht die Sucht, dann der Stoff und dann die jeweilige Umgebung. Da werden wir mit dem Dirk Ermes nachher nochmal drüber sprechen. Und da kann man ein bisschen was verändern. Und in der Esoterik, da wird es gerne hingeschoben, so haben wir im Internet recherchiert, ja, kommt Sucht von Suchen. Ja, teilweise sucht man auch etwas in der Sucht. Und da kommt dann unser lieber Freund Maslow zur Geltung. Ja, Herr Maslow hat nämlich die sogenannte Maslow'sche Pyramide mal aufgestellt und da gibt es 5 Ebenen. Das ist einmal die Grundbedürfnisse, die Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Ich-Bedürfnisse und der kleine Zipfel oben ist die Selbstverwirklichung. Ja, also in unseren Gefilden, also in Mitteleuropa, sind die ersten 3 eigentlich gegeben. Nicht eigentlich, sondern sie sind gegeben. Das ist geregelt in diversen Grundgesetzen. Also Grundbedürfnisse sind zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafen. Ja. Sicherheitsbedürfnisse, also wir haben schon ein großes Stück Sicherheit hier. Gerade auch in Deutschland, materielle und berufliche Sicherheit, Wohnen, Arbeit. Ich setze klar, Arbeit ist mal so ein bisschen in Klammern. Und soziale Bedürfnisse, Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit. Ja. Die Ich-Bedürfnisse, Anerkennung, Geltung und die Selbstverwirklichung als Maslow, das damals, das war 1943, aufgestellt hat, sagt er selber, bei der Selbstverwirklichung gibt es wohl weltweit zum damaligen Zeitpunkt nur 2%, die das schaffen können. Ja, ich glaube mittlerweile, das ist aber meine persönliche Meinung, das wird heute nicht wesentlich mehr sein. Weil wenn man diese Bedürfnisse, wenn man die Menschen entzieht, wie zum Beispiel Arbeit, ja, gesundes Essen. Ja, Essen hat jeder, kann jeder genug haben, glaube ich. Aber ob das immer so gut ist, also wenn man die Pyramide auch mal umdreht, ich glaube, dann wird man dort dann haben wir einen Zustand, den wir heute haben mit so vielen Süchtigen. Ja, da denken wir jetzt einfach nochmal drüber nach, lassen das einfach mal so ein Stück weit sacken und sprechen später in den einzelnen mit den einzelnen Leuten nochmal drüber. Ja, Matze, ich würde sagen, wir machen die nächste Musik, Steffen. Was spielen wir jetzt?
Genau, wir spielen Wolfsheim, The Sparrows and the Nightingales.
Ja, wie schon erwähnt, ich habe mit der Jana Valentin von der Drogen- und Suchtberatungsstelle in Magdeburg gesprochen, weil wir fangen jetzt mal an so mit den Jugendlichen im jugendlichen Alter und ja, da lauschen wir jetzt einfach mal ganz entspannt rein. Hört zu, viel Spaß. Also das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr interessant. Fahren wir ab. Ja, ich habe am Telefon von der Drops Magdeburg die Jana Valentin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, vielen Dank erstmal, dass du zugesagt hast, hier mit uns mal zum Thema Sucht zu sprechen. Drops, kannst du mir kurz was dazu sagen, was das ist?
Ja, Drops ist die Abkürzung für Drogenberatungsstelle und die Drops hier in Magdeburg ist eine Jugend- und Drogenberatungsstelle. Das sagt ja dann schon so ein bisschen aus über die Leute, an die wir uns auch wenden.
Mhm. Also das sind eher junge Menschen, in welchem Alter, wann geht's los?
Genau, also zu uns kommen tatsächlich Kinder ab 10 bis Leuten bis 80, aber die sind nicht alle suchtkrank, sondern die kommen aus ganz unterschiedlichen Anlässen hierher.
Okay, werren welche?
Zum Beispiel, unsere Angebote für Kinder und Jugendliche sind zum einen vor allen Dingen in der Prävention, wenn wir in Schulen unterwegs sind, mit Schulklassen arbeiten, Projekte machen. Manchmal kommen Kinder und Jugendliche auch, weil sie sich informieren möchten, für die Schule Materialien brauchen, einen Vortrag halten müssen oder sollen. Also häufig im Zusammenhang mit Information.
Mhm. Die nächste Frage, kommen eher Jungen oder eher Mädels zu euch?
Beides. Kommt tatsächlich darauf an, worum es sich handelt. Zu uns kommen Jungs und Mädels, vor allem wenn es um andere geht. Wir sind in der Beratung ja zuständig für Leute, sage ich jetzt mal so, die betroffen sind, die selber konsumieren, die selber sagen, das ist so nicht mehr in Ordnung, ich möchte gern was dran verändern, das tut mir nicht mehr gut. Aber auch für Angehörige und Bezugspersonen, also die Eltern können vorbeikommen oder Freunde, Freundinnen, das ist auch ganz häufig. Ja, und in Bezug auf Konsum sind es tatsächlich ein paar mehr Jungs als Mädchen.
Mhm.
Ja, das hat unter Umständen auch was damit zu tun, dass Jungs eher so konsumieren, dass es auch ein bisschen auffälliger wird. Jungs sind eher mal betrunken als Mädchen, sind eher auffällig, sodass also andere eher aufmerksam werden, wenn ein Junge oder ein junger Mann ein Problem kriegt. Mädchen konsumieren oft, nicht alle, aber oft ein bisschen unauffälliger.
Mhm. Ja. Dann eine andere Droge oder ein anderes Suchtmittel?
Nicht unbedingt. Also gerade Alkohol, Zigaretten, da sind Mädchen und Jungs gleich auf, wenn wir von Jugendlichen sprechen.
Mhm.
Ist tatsächlich so, da haben die Mädchen aufgeholt, in Anführungsstrichen.
Okay.
Ja, das ist tatsächlich so, aber das sind nicht unbedingt andere Drogen.
Mhm. Weil ich kenne es ja aus dem Erwachsenenbereich, mhm, dass da Frauen eher zu Medikamenten greifen.
Richtig.
Und dann wahrscheinlich, wie du schon sagtest, dann auch sicher nicht auffällig.
Genau, richtig. Im Erwachsenenbereich, also oder im Bereich Medikamentenabhängigkeit, Medikamentenmissbrauch, da sind es tatsächlich eher Frauen. Und im Erwachsenenbereich, im Bereich Alkohol, sind es auch mehr Männer, ja, die exzessiv trinken, die zu viel trinken. Ja. Bei Jugendlichen kann man das noch nicht so eindeutig festmachen, dass es jetzt eine jungsspezifische oder eine mädchenspezifische Droge gibt.
Also ich finde es ja spannend, dass Freunde, Angehörige kommen und sich Sorgen machen um ihren Liebsten oder wie auch immer. Also funktioniert das noch in dem Alter so, wo man sagt, okay, da ist noch eine Zusammenhörigkeit, da achtet der eine auf den anderen, oder?
Das ist schön, wenn das so ist. Ja, sowohl wenn Probleme da sind, und da ist ja häufig ganz viel Sorge im Spiel, ja, wenn Angehörige kommen oder Freunde, dass sie sagen, ich mache mir einfach Sorgen um die Person, weil ich die sehr mag oder sogar lieb habe. Ja, das ist tatsächlich so. Das hat was auch mit aufeinander aufpassen zu tun. Aufeinander aufpassen, aber natürlich auch, wenn man befreundet ist in der akuten Situation. Also wenn man zum Beispiel auf einer Feier ist und trinkt, dass man auch da ein Stück weit aufeinander Acht gibt. Das ist auch ein wichtiges Anliegen unserer Arbeit, ja, dass man niemanden irgendwie allein zurücklässt aus Angst, ja, gerade im Jugendbereich, sondern dass man sich umeinander kümmert und sich nicht vielleicht nur gegenseitig befeuert und anfeuert zum Trinken oder zum Drogen nehmen, sondern auch unter Freunden da aufeinander gut aufpasst.
Das hört sich ja schon mal gut an, dass das im Jugendalter noch so funktioniert.
Ja, es wäre schön, wenn das immer so wäre, ist nicht immer so, aber auch das ist so ein Anliegen unserer Arbeit, ja, wenn man schon mal irgendwas macht, was vielleicht nicht okay ist, dass man dann wissen auch dazu steht und dass Sicherheit vorgeht.
Und das macht ihr auch ihr macht ja auch Veranstaltungen in Schulen, in der Öffentlichkeit.
Mhm.
Ja, und ich habe da von so einem Koffer gehört.
Genau. Du meinst den Klarsichtkoffer.
Genau, den Klarsichtkoffer.
Der Klarsichtkoffer, das ist ein Parcours für Jugendliche zum Thema Alkohol und Tabakprävention. Und der setzt genau da an, alles, was ich eben so erzählt habe, setzt der an. Das ist ein Parcours, da hat man verschiedene Stationen und da können die Jugendlichen in kleinen Gruppen Station für Station abarbeiten. Und da geht es um genau solche Sachen. Was macht Freundschaft aus? Welche Risiken hat Alkoholkonsum? Welche kurzfristigen und welche langfristigen? Das wird interaktiv gemacht, das heißt, wir sprechen da miteinander, ja, und uns interessiert da ganz doll auch die Meinung der Jugendlichen, und da geht es wirklich darum, einfach über diese Fragen mal zu diskutieren und sich auszutauschen.
Okay. Wird das gut angenommen?
Ja.
Okay.
Das wird in Magdeburg in unseren Schulen richtig gut angenommen, da sind wir schon an einigen Schulen unterwegs und haben da auch, gerade auch von den Schülerinnen und Schülern kriegen wir da richtig gute Rückmeldung, auch dass das Spaß macht und dass das interessant ist. Und es darf auch Spaß machen. Gerade wenn es um ernste Themen geht, darf auch die Auseinandersetzung damit durchaus Freude und Spaß machen. Das ist ganz wichtig.
Auf jeden Fall. Das ist aber auch ein bundesweites Konzept, ne?
Ja, den Klarsichtkoffer, den gibt's bundesweit. Hier in Sachsen-Anhalt haben alle Fachstellen für Suchtprävention haben so einen Koffer. Manche Jugendämter haben den auch, Schulen können sich den auch ausleihen. Ja, und wir bieten den eben tatsächlich an, auch mit Begleitung, dass jemand von uns auch mit dabei ist und das Ganze auch ein bisschen betreut.
Das finde ich ja super, dass man schon da ansetzt, wo es auch kritisch ist, weil Jugendliche stehen ja heute unter Stress, Schulstress, ja. Stress in der Gesellschaft, in der Familie.
Genau.
Und da greift man wahrscheinlich schnell mal zum Suchtmittel, um das vielleicht einfach auch so ein bisschen zu vergessen. Richtig. Das finde ich schön, dass es sowas gibt. Jana, eine letzte Frage habe ich noch. Wie definierst du jetzt eigentlich Sucht?
Die Frage ist nicht, wie ich das definiere, sondern wie es definiert ist. Sucht ist nämlich ganz klar definiert. Das macht man nicht so Pi mal Daumen. Sucht ist eine Krankheit. Mhm. Ja, das kommt von sich, ein altes Wort für Krankheit. Und da gibt es ganz knallharte Diagnosekriterien, an der sich alle Ärzte und Psychologen richten. Was ich sagen kann, wo man selber darauf achten kann, wann es wirklich kritisch wird. Ja, dann ist man noch nicht süchtig, aber das ist was, wo man gut sehr auf sich selbst aufpassen kann, ist, wenn ich wirklich anfange, wichtige Dinge zu vernachlässigen, Pflichten, Schulgeschichten, Hausaufgaben, solche Sachen. Wenn ich merke, dass ich das vernachlässige zugunsten eines Verhaltens, Computer zu spielen oder Alkohol zu trinken, das ist wirklich so ein erstes Warnsignal. Und das steigert sich dann immer weiter. Dann fange ich irgendwann an, auch Freunde zu vernachlässigen, also andere Hobbys zu vernachlässigen. Und das ist ein echtes Warnsignal, auch dafür, dass etwas außer Kontrolle ist. Dann ist man noch nicht süchtig, aber gefährdet, süchtig zu werden.
Ah, okay. Gut, super. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Informationen und wenn ich das nächste Mal in Magdeburg bin, gucke ich mir den Koffer mal an. Ich melde mich vorher an.
Ja, prima.
Das würde mich nämlich wirklich auch sehr interessieren. Super. Vielen Dank. Dir noch einen schönen Tag und schöne Weihnachtszeit. Bis dahin.
Danke, gleichfalls.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschüss. Ja, spannend, interessant. Fangen wir bei der Jugend an, dass es gar nicht erst so weit kommt. Sicherlich ist der Koffer eine tolle Sache, Schulprojekt noch dazu. Also Aufklärung im jungen Alter ist ganz, ganz wichtig. Und was ich aus dem Interview auch mitgenommen habe, ist, dass ich einfach schön finde, dass sich Freunde, Bekannte, Verwandte dann auch an so eine Beratungsstelle wenden und sagen, Mensch, du da in meinem Kreis ist jemand, damit komme ich jetzt vielleicht nicht klar und ich mache mir ein bisschen Sorgen. Finde ich toll, finde ich spannend, finde ich interessant. Ja, und jetzt lassen wir die Hanna ran. Ne? Intelligenz und Alkohol, Koordinaten des Wahnsinns von Kurt Nickel.
Ja, ich habe für Sie gelesen von Kurt Nickel. Das Buch mit dem Titel Koordinaten des Wahnsinns, was erschienen ist im Südwestbuch Verlag. In diesem Buch schildert der Autor spannend und authentisch die Alkoholkrankheit. Sein Fachwissen und eigene Erfahrungen fasst er ergreifend zusammen, denn ihm ist es wichtig aufzuzeigen, wie es zu dieser Krankheit kommt und wie sie sich in ihren Phasen aufbaut. Er beschreibt in seinem Roman, in welchem Wechselbad der Gefühle sich ein Alkoholkranker befindet. Beginnend mit der Geburt eines Jungen in einem Gefängnis, wird dieses Kind wegen seines abstoßenden Aussehens von seiner Mutter abgelehnt und abgegeben. Der folgende Aufenthalt in einem Heim beschreibt die Ablehnung, die Gefühlskälte und die Demütigungen während dieser Zeit. Der Junge entwickelt sich außergewöhnlich und ist den Kindern in seinem Alter weit voraus. Er ist hochbegabt, dies auch im negativen Sinn. Und schon frühzeitig zeigen sich bei ihm Tendenzen in der Lust, andere zu demütigen ohne Gewissensbisse. Die Möglichkeiten der Betreuung und Förderung im Heim sind allerdings begrenzt und der Junge ist völlig unterfordert. Bald findet sich ein akademisches Ehepaar, die ihm dann eine Pflegekindschaft in häuslicher Atmosphäre ermöglichen. Und in den ersten Monaten ihres Zusammenlebens kann der Pflegevater sein heimliches Trinken verbergen. Auch seine Frau sprach es bewusst nicht an. Um Stress zu vermeiden, verdrängen sie die Realität. Die schon lange vorhandene Vorliebe zum Alkohol, die kontinuierlich steigende Menge, das Bagatellisieren, sein Selbstbetrug, die Lage jederzeit kontrollieren, ja, im Griff zu haben, führen zum konstanten Aufbau einer bedrohlichen Phase. Er überschritt immer öfter die Grenze, in der Verlangen gegen die Vernunft siegte. Hin und wieder noch gelang es ihm, sein Trinkverhalten halbwegs den Umständen anzupassen. Doch die Disziplin dafür aufzubringen, wird im Laufe der Zeit immer schwerer und es baut sich die kritische Phase auf. Das ist die Übergangsphase zu einer schweren Alkoholkrankheit, die nur einen kleinen Schritt entfernt ist zum Abgleiten in die chronische Phase, in der das Trinken zur Besessenheit wird. Seine große Angst vor Hohn, Spott, dem Verlust seiner Arztpraxis, die Entwürdigung in einer Klinik während einer Therapie, die Peinlichkeit, als minderwertig eingeschätzt zu werden, führt lange zu seiner Selbstüberschätzung. Gerade diese Scheu, offen über die Krankheit reden zu können, welche alle Bereiche der Gesellschaft erreicht, ohne sich dafür schämen zu müssen, ist das Kernproblem der allgemeinen Akzeptanz. Es ist eine anerkannte Krankheit, da man weiß, dass ein Mittel oder eine Substanz zum Suchtmittel werden kann, wenn unmittelbar nach dem Konsumieren eine Wirkung erfolgt. Das Sich-Wohlfühlen oder das Hochgefühl, was unmittelbar nach dem Alkoholgenuss wirkt, es stellt sich also unmittelbar danach ein und wird somit auf der Festplatte abgespeichert. Und gerade darin verbirgt sich die Gefahr. Der Körper schreit nach Wiederholung und macht den Alkohol zum Suchtmittel. Dabei tritt schleppend langsam eine Veränderung der Psyche ein. Eine Suchterkrankung vollzieht sich im Kopf. Der Körper ist nur das Instrument dafür. Die Einzigartigkeit dieser Krankheit besteht darin, dass sie sofort beendet ist, sobald man das Nervengift Alkohol nicht mehr zu sich nimmt. Wer jedoch einmal von dieser Krankheit befallen wird, bleibt zeitlebens daran erkrankt. Die Abstinenz unterbricht diese Krankheit nur, doch die Abstinenz heilt sie nicht. Es bedarf eines gewissen Klick, um den Alkoholkranken zur Einsicht zu bringen, bis er ernsthaft sich entschließt zu einer Alkoholtherapie. Der Junge erlebt all diese schwierige Zeit des Pflegevaters mit und deshalb ist lange Zeit dann der Alkohol kein Thema mehr in der Familie, weil der Vater die völlige Abstinenz einhält. Zeitweilig wächst der Junge unbeobachtet, praktisch ohne Kontrolle von den Eltern auf, weil es ihre Ansicht ist, ihm zu vertrauen. Irgendwann gerät der Junge dann doch in Kontakt mit Alkohol, weil die Umstände und reine Neugier ihm die Gelegenheit dazu bieten. Denn lange war der Gedanke an Alkohol sehr negativ bei ihm besetzt, da er ja mitbekommen hat, wie dieser seinem Vater zugesetzt hatte. Die Wirkung des Alkohol gefiel ihm, bescherte ihm jedoch danach Kopfschmerzen und Unwohlsein. Und er dachte lange Zeit nicht mehr an Alkohol. Aber in seinem Hirn, im Zentrum für Sucht und Verlangen, war der schöne Moment des Wohlfühlens von damals schon abgespeichert. Sucht wächst niemals auf einem einzigen Nährboden heran, sondern die Konstellation vieler Einflüsse gleichzeitig werden daraufhin übernommen und gespeichert. Je älter der Junge wird, umso mehr litt er unter seinem Aussehen. Auch die Sexualität, das andere Geschlecht, schienen ihm deswegen unerreichbar. Hinzu kamen Spott und Häme während seiner Zeit des Studiums zum genialen Hirnchirurg. Sein gewachsenes Minderwertigkeitsgefühl begann er immer öfter mit Alkohol auszugleichen. Sein aggressives Verhalten danach, sein sich angegriffen fühlen, das Verlieren jedes Augenmaß und jeder Selbstkritik im Hinblick auf die Folgen seines Alkoholgenusses waren Symptome seiner beginnenden Alkoholkrankheit. Alles wiederholte sich also in dieser Familie. Und seine große Angst vor Entdeckung im fortwährenden Kampf mit sich selbst macht ihn am Ende angreifbar und erpressbar, für eine kriminelle Organisation tätig zu werden, die ihn zwingt, teuflische Gehirnoperationen durchzuführen. Dies ist kein Lehrbuch über den chronischen Alkoholismus, sondern hier wird die Krankheit in Verbindung mit einem sehr spannenden Roman anschaulich dargestellt. Für Sie gelesen von Hanne Deike, Die Koordinaten des Wahnsinns von Kurt Nickel, erschienen im Südwestbuchverlag.
Super, vielen lieben Dank. Den Kurt werden wir dann auch nachher gleich in der Sendung live reinschalten. Kurt, einen kleinen Moment noch. Ja, wir machen erstmal wir interviewen erstmal den Dirk, der ja heute den Weg hierher geschafft hat. Dirk, was hältst du von dem Buch?
Das ist sehr gut beschrieben, weil du hast im Prinzip alles, kannst abstürzen, du machst dir alles kaputt. Das ist eine Geschichte, die jeder für sich schreibt, was oft genug im Leben geschrieben wird, aber eben auf unterschiedlichen Seiten.
Wie und woran merkt man, oder woran hast du gemerkt, dass du in die Sucht abrutscht?
Ich habe es daran gemerkt, dass ich dadurch versucht habe, Probleme zu verdrängen. Habe gemerkt, oh, dann kannst du mal abschalten, die Probleme sind für den Augenblick weg, obwohl sie immer noch da sind. Aber dann trinkt man nochmal ein und dann sind sie wieder ein Weilchen weg. Und irgendwann merkst du, obwohl du denkst, du bist kein Alkoholiker, jetzt lässt du mal den Alkohol weg und dann merkst du, wie nervös du wirst, wie zappelig du wirst, dass dir irgendwas fehlt.
Wann hat das bei dir begonnen? In welchem Alter?
Also mit der Sucht, was ich jetzt so nachdenke, das fing an mit, sag ich mal, 30. Getrunken habe ich zwar auch vorher, aber dann mal alle 14 Tage oder alle 4 Wochen oder mal gar nicht. Aber ab da fing das an, so stetig immer mal, du brauchst abends dein Bierchen, Wochenende mal Bierchen und Schnäpschen und das steigerte sich nachher immer mehr.
Und kannst du die Ursachen noch analysieren? Erst, Stress?
Oder erst war es Genussmittel, sag ich mal. Dann war es nachher Stressbewältigung. Arbeiten, auf Arbeit gehen, abends weitermachen, am Haus arbeiten. So, also dann hast du Stress gehabt, du musst das besorgen, das besorgen. Dann hast du Konflikte gehabt auf Arbeit, zu Hause. Und dann hast du dich ganz abends hingesetzt und hast dir eingetrunken.
Wie hast du das versteckt?
Indem ich es versteckt habe.
den Schnaps oder?
Den Schnaps und meine Probleme. Also ich habe die Probleme vor mir selber versteckt.
Ja.
So, den Schnaps habe ich mir besorgt nachher, wie es mehr wurde. Und hatte ihn versteckt zu Hause. So, dass es erstmal nicht auffiel. Bis es nachher so viel wurde, dass es auffiel.
Und dann kamen die Lügen, glaube ich, ne?
Und dann kommt die Lügerei. Du beschwindelst andere, du lässt dir da Sachen einfallen, die glaubt man ja nicht. Aber du hast immer wieder eine Ausrede parat. Auch für dich selber. Du weißt, du brauchst das. Und versteckst nachher vor dir das selber, dass du es brauchst.
Also erst das Verstecken, dann das vielleicht Aufdecken von der Familie.
Ja.
Dann die Lügen, die Ausreden.
Ja.
Und was geschah dann in deinem Familienleben?
Ja, das Familienleben hat absolut gelitten. Weil du musstest ja deinen Stoff haben und trinken. Also blieb die Freizeit für die Kinder, für die Frau, für die ganze Familie. Stecktest du zurück und hast Ausreden gesucht, warum du gerade nicht kannst oder warum es nicht geht. Das fiel eben alles weg. So, genauso hast du mit der Frau Probleme gehabt. Die hat dann auch mal gesagt, nee, heute nicht, du stinkst.
Wir reden jetzt über Sex, ja. Was ja auch wichtig ist. Ja auch so, in der Bedürfnispyramide.
Und da muss man auch eins dazu sagen, je mehr du trinkst, je weniger Sex. Weil da leidet alles drunter.
Okay. Und letztendlich kam dann auch die Scheidung.
Die Scheidung, ja.
War das Grund? Der Alkohol und die Sucht?
Nein.
Das war
einfach, wie hat meine Frau so schön gesagt, wir haben uns auseinandergelebt und sie möchte noch mal was vom Leben haben. Da kam die Scheidung, aber meine Tochter hat dann auch gesagt, ich bleibe beim Paradies. Also sie hat mich noch unterstützt in dem Sinne, sonst hätte ich den Absturz viel eher gehabt. Also die hat mir damals sehr viel Kraft gegeben.
Das ist schön. Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja.
Das ist schon. Heute ist ja auch der Geburtstag eigentlich deines lieben Papas, ja. Der in deinen Armen auch gestorben ist. Und wir haben uns die Tage drüber unterhalten. Und da war warst du damals 17?
Ja.
Und wir haben uns darüber unterhalten. Du hast dann, als er dann im Sarg weggefahren wurde, hast du dich mit einem Freund an die Saale gesetzt und hast entgegengesetzt deiner Gewohnheiten einfach eine Flasche Schnaps reingedreht. Sag ich jetzt mal so.
Reingedreht.
Und da haben wir uns dann auch unterhalten, dass das wahrscheinlich so, dir ging es danach mit Sicherheit besser.
Und das war so. Man hat das erstmal alles verdrängt, was passiert ist. Und irgendwie hat sich das eingeklinkt, dass das eben das Gefühl war, es hat, der Alkohol hätte etwas Gutes bewirkt.
Also. Und das hat sich wahrscheinlich im Laufe des Lebens...
Ja, so eingeprägt. Wenn eben Probleme sind, haust du immer einen in die Rübe und dann geht's dir besser.
Gut, schön, dass du heute hier bist.
Ich bedanke mich, hier sein zu dürfen.
Ja, ich finde es auch schön, dass du heute an diesem für dich harten Tag auch, wie gesagt, den Weg gefunden hast und dass wir für dich auch Stück weit da sein dürfen. Ja, erstmal vielen Dank. Du bist ja noch eine Weile hier. Wir werden nachher in der zweiten Stunde noch ein bisschen diskutieren. Und ja, jetzt schalten wir den Kurt Nickel rein. Hallo?
Ja, hallo, Thomas?
Ja, Kurti.
Ja, grüß dich, Thomas.
Ja, ich grüße dich. Ich darf ja Kurti sagen.
Na sicher, kannst du.
Ja, das hattest du mir ja angeboten. Ja, Kurt, die Hanna hat das Buch gelesen. Hast du es gehört?
Hast du auch sehr schön zusammengefasst. Also das hat mir echt gefallen. War sehr ausführlich und genau die Punkte, die ich für wichtig halte. Hat sie erwähnt, hat sie toll gemacht.
Ja, ich gebe sie dir gleich mal weiter, weil sie hat, glaube ich, 2-3 Fragen an dich.
Gern.
Hallo, hier ist die Hanna.
Hallo, Hanna.
Das Buch war sehr interessant zu lesen und trotzdem sind noch einige Fragen. Zum Beispiel, gibt es eine Erklärung, warum die absolute Abstinenz so schwer einzuhalten ist?
Du meinst jetzt die Erklärung, warum es denn einzig? Ja, weil du musst dir vorstellen, Hanna, das Gehirn, das Suchtzentrum, musst dir vorstellen, ein Straßennetz. Wie in der Großstadt. Und da gibt es breite Straßen wie Autobahnen, die achtspurig sind, und kleinere Straßen. Und in dem Suchtzentrum sind diese Straßen so weit ausgebaut und asphaltiert, wenn ich jetzt aufhöre zu trinken, dann dauert das eine unheimlich lange Zeit, bis da wieder, wie sagt man, Gras drüber wächst oder so weiter. Aber da wird immer ein Fundament bleiben. Das heißt also, wenn ich denn meine Abstinenzentscheidung beende, dann aktiviere ich sofort wieder, dann wird die Straße kommt wieder sofort zum Vorschein. Und das ist eben der Grund, warum das so schwer geht. Und es geht dann nur, wenn man sich Hilfe holt. Also ist ohne Hilfe überhaupt nicht möglich. Ich habe über 42 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, auch im Suchtbereich und Neurologie. Ich habe so viel erlebt und wurde so oft belogen. Und dann hatte ich später selber mal Probleme damit. Also ich habe, was das betrifft, wirklich alles erlebt. Kannst du mir glauben?
Ja, ich habe noch ein Anliegen. Hast du einen Tipp, was sollte ein Co-Abhängiger nicht tun? Weil ich mir immer nicht sicher bin, alles wegräumen oder kann ich das stehen lassen? Oder?
Ein Co-Abhängiger sollte immer offen und ehrlich sofort über das Problem reden. Je eher, desto besser. Weißt du, wenn viele Frauen oder Männer eben, die co-abhängig sind, nur schweigen, dulden und wenn es dann wieder ein bisschen besser wird, dann denken sie, jetzt wird wieder alles gut, dann ist das nur ein Aufschieben. Und zwar, sobald man merkt, dass da was im Busch ist, sollte sofort reagiert werden, mit dem Arzt gesprochen werden, sich Hilfe holen und nicht aus Angst, man könnte auffallen, manchmal ist es ja auch die Nachbarschaft, oder Kollegen, wo man sich denn schämt oder so. Nein, sofort, weil der Alkohol holt einen ja so oder so ein. Also es ist, man schiebt es immer nur vor sich hin, ohne sich dem Problem zu stellen. Und je länger man wartet, umso ungünstiger ist das Ganze.
Ja, und eine Sache würde mich auch noch interessieren. Sind Depressionen, also weiß man das heute schon, wissenschaftlich belegt vielleicht, sind Depressionen die Ursache oder die Folge einer Alkoholkrankheit?
Das habe ich mich schon oft gefragt. Säuft man, weil man Depressionen hat, oder hat man Depressionen, weil man säuft? Das ist eine Konstellation, ist das. Es gibt natürlich auch Depressionen, die mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln nicht zu tun haben. Aber bei den vielen Aufnahmen, die ich getätigt habe, da bin ich sicher, dass der größte Teil der Aufnahmen eine Kernursache als Kernursache eine Suchterkrankung in irgendeiner Form hat. Da bin ich ganz überzeugt. Deswegen sind ja manchmal auch die therapeutischen Ansätze falsch, die da durchgeführt werden. Weißt du, der Arzt, der kommt, derjenige, der aufgenommen wird, der erzählt über seine Probleme, was die Depression betrifft. Aber der wird nie zugeben, dass er heimlich säuft, dass er viel zu viel säuft und so weiter. Insofern kommt es dann oftmals zu falschen Behandlungen. Und im Grunde ist das zum einen rausgeschmissen Geld und dem Betroffenen ist damit ja gar nicht geholfen. Mhm. Man sollte also immer bei jeder Aufnahme für Depressive, sollte man immer nachfragen, ob da auch wirklich keine Suchtproblematik hintersteht. Dann wären die Therapieansätze etwa ganz anders.
Ja, vielen Dank, dass ich das Buch lesen und rezitieren durfte. Es war wirklich sehr interessant. Dankeschön.
Freut mich.
Ja.
Ja, Kurti, ja. Wir haben dir jetzt auch gelauscht und auch der Dirk hat genickt die ganze Zeit. Du bist jetzt Rentner.
Ich bin jetzt Rentner.
Und ja, du warst Heilpädagoge, du hast Qualitätsmanagement-Editor beim LS Rheinland.
Beim Landschaftsverband Rheinland war ich über 40 Jahre, ja.
Also du weißt, was du da schreibst?
Ich weiß, was ich da schreibe und ich habe auch alle Bereiche von Psychiatrie, Neurologie, Behindertenbereich. Ich habe also praktisch alles durch und alles erlebt und das ist für mich der Pool praktisch, aus dem ich denn die Sachen für meine Bücher denn jetzt draus ziehen kann. Dieser Pool, der ist ja unendlich, weil ich habe ja alle Verhaltensauffälligkeiten, alle psychischen Erkrankungen, alle neurologischen Erkrankungen, habe ich ja selber erlebt, live und behandelt und betreut und so weiter. Also das ist wirklich ein Pool, ja.
Super. Ich freue mich, dich kennengelernt haben zu dürfen und wir bleiben in Verbindung.
Wir bleiben in Verbindung.
Definitiv, weil wir sind da so beide Kursziel mit als Erfahrene, da auch was bewegen zu können. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend. Du hörst bestimmt die zweite Stunde auch noch mit.
Ja, natürlich.
Ja, und wir telefonieren die Tage. Ich bedanke mich.
Ich wünsche euch noch viel Erfolg für eure schöne Sendung. Die ist wirklich prima.
Dankeschön, dankeschön.
Okay.
Jo, Kurti, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ja, jetzt habe ich den Markus Jeck, glaube ich, wird jetzt hier reingestellt. Markus Jeck vom Miles, das Magazin. Haben wir? Jetzt leuchtet die Lampe. Guten Abend, Herr Jeck.
Guten Abend, Herr Retti. Ich gratuliere herzlich zum zweiten Geburtstag.
Vielen, vielen lieben
das
Dank.
Singen tue ich nicht, das kann ich nicht.
Oh ja, komm, das üben wir.
Ja.
Markus, geht schönen Dank für deinen Anruf. Was gibt's Neues?
Gerne.
Was gibt's Neues bei Miles? Wann kommt die nächste Ausgabe?
Einiges, vieles. Die nächste Ausgabe ist schwer in der Entwicklung. Viele feine Themen haben wir natürlich wieder drin.
Mhm.
Und ja, das ist sehr zeitintensiv im Moment gerade. Und bei dir?
Ich wollte dir noch sagen, überhaupt nicht. Ja, bei uns gibt's auch viel. Ja, einiges Neues, viel Neues. Wir sind ja auch ein bisschen so in einer Weiterentwicklung, in einer Umstrukturierung und das Team, du wirst es ja sehen, der Martin, der filmt heute. Wir machen ein neues Projekt auf YouTube.
Ja,
ja. Also wir sind jetzt hier so 3, 5, 6, 7 im Studio schon. Lass dich überraschen. Wir telefonieren ja die Tage, du kriegst die Tage auch noch Fotos. Und ja. Ende Januar, glaube ich, ist bei euch soweit, ne?
Genau, am 26. Januar kommen wir wieder, auch mit den News von dir, die die Leute vielleicht heute und in der Januarsendung noch nicht so mitbekommen.
Mhm.
Und wie gesagt, von meiner Seite aus, ich freue mich immer, wenn ich mal bei dir live in die Sendung darf, auch wenn es nur kurz ist heute.
Ja.
Man kann dir, wie gesagt, stellvertretend auch für unser Team herzliche Glückwünsche ausrichten. Wir haben es auch schon gepostet heute.
Ja, ich habe es gesehen.
Und ich kann dir nur sagen, 2 Jahre so ein Projekt durchzuhalten, ich ziehe meinen Hut, wie immer, vor dir.
Ja, ich auch vor dir. Stark. Und ja, unsere grauen Haare, die bewundern wir demnächst dann, wenn wir uns treffen.
Ich hoffe, dass das bald zustande kommt. Jawohl.
Alles klar, mein Lieber. Wir telefonieren die Tage. Ich bedanke mich.
Habt Spaß miteinander und eine schöne, ruhige Weihnachtszeit oder Vorweihnachtszeit noch. Kommt gut ins neue Jahr alle und wir hören und lesen uns. Gell?
Alles klar. Ich danke dir, Markus.
Bis dann.
Jo, tschüss.
Ciao.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, genau. Jetzt sind wir schon in der zweiten Stunde. Es war das Ende ein bisschen holprig, aber die Zeit hat uns ein bisschen überrascht. Ja, wie fandet ihr so den Beitrag vom Kurt, Stefan?
Es war sehr interessant. Man kann vieles 1:1 übertragen auf die Glücksspielsucht, was er erzählt hat. Mhm. Insbesondere, wie gehe ich um mit der Sucht? Was passiert in meinem Kopf? Suchtgedächtnis, ne? Achtsamkeit. Interessant war auch, wie er gesagt hat, Depressionen, ne? Wie die behandelt werden, dass man danach fragt, stieg da eine Sucht? Ne? Weil Sucht kann zu Depressionen führen, Depression kann zur Sucht führen. Es ist ein ewiger Kreislauf. Was auch interessant war, was er angesprochen hat, war das mit den Angehörigen. Angehörige leiden auch, leiden manchmal mehr wie die Betroffenen. Und ich sag's jetzt, für Angehörige gibt es selbstverständlich heutzutage auch Hilfe bei Beratungsstellen. Angehörige können sich auch an Beratungsstellen wenden. Sie haben das Recht auf Beratung und Angehörige haben auch das Recht auf Therapie, weil sie leiden genauso und sie leiden vielleicht noch ein bisschen mehr wie der Betroffene. Also ich kann jeden Angehörigen empfehlen, wenn er nicht mehr weiter weiß, wendet euch an eine Beratungsstelle, an eine Suchtberatungsstelle, da werdet ihr geholfen, da werdet ihr beraten, wie gehe ich um mit meinem Umgang, mit meinen Angehörigen. Es gibt auch vielleicht die eine oder andere in einem Ort oder Stadt, gibt es sicherlich auch schon Selbsthilfegruppen für Angehörige. Das Beratungsangebot und die Angebote einfach nutzen, dann macht es vieles leichter.
Also kann ich jetzt, wie das die Drops auch macht, als Angehöriger dorthin gehen und beraten lassen.
Am besten vorher telefonisch bei der AWO oder Caritas, wer halt diese Beratung anbietet, anrufen, einen Termin machen. Es gibt auch Beratungsstellen, die haben offene Sprechstunden, einfach im Internet nachschauen und dann diese Beratungsangebote auch in Anspruch nehmen.
Hm. Dirk, was nimmst du mit?
Ich nehme sehr viel mit, aber das Buch finde ich sehr schön, weil das wirklich gut beschrieben ist. Und eins muss ich sagen, es ist wirklich so, es nimmt sich nicht, welche Sucht es ist, sondern wie sie sich ergibt. Und da ist das wirklich gut beschrieben, das Buch. Und ich muss sagen, ich werde es mir auch besorgen und komplett lesen.
Mhm. Du kannst ja erstmal unser Exemplar mitnehmen. Vielleicht kann der Kurti mal mit seinem Verlag sprechen. Ja, vielleicht schicken die uns ja mal 1-2 Exemplare mit dem Autogramm zu, mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, das macht er. Ja. Ja, was haben wir in der zweiten Stunde? Wir haben Glücksspiel und wir haben dann noch das Thema von unserer Jugendabteilung gewünscht. Sex, Sucht. Ist es eine Sucht? Es ist Hypersexualität, das finden wir nachher raus, denn dort habe ich mit der Sandra, einer Betroffenen, also nicht selbst betroffen, sondern ihr Partner ist betroffen oder ihr Ex-Partner mittlerweile, haben wir auch noch 2 Interviews und ich würde sagen, ja, wir machen jetzt erstmal Musik. Was läuft?
Ja, wir hören jetzt Sting, Englishman in New York.
Ja, der Englischmann in New York. Ja, Stefan, du hast die Reise heute hier nach Aschersleben angetreten, oder bist die Reise angetreten. Du bist spielsüchtig.
So ist es, ja.
Das heißt dann anonymer Spieler, oder wie heißt das, wie nennt man das?
Also wir sind die Selbsthilfegruppe Glücksspiel Game Over. Wir sind natürlich eine anonyme Selbsthilfegruppe, wo sich niemand mit Namen outen muss. Und in der Regel ist es so, wer zu uns kommt, kommt entweder über mich, telefoniert mit mir, schreibt eine E-Mail oder gelangt über die Suchtberatung zu uns in die Selbsthilfegruppe.
Mhm. Du bist auch, oder ihr seid bei Facebook?
Wir haben eine Facebook-Seite, wir haben eine Webseite. Wir haben eine E-Mail-Seite, vielleicht darf ich nachher kurz Telefonnummer, E-Mail bekannt geben, kurz vor Schluss, würde ich gerne machen. Mhm. Und da können sich Betroffene und auch Angehörige gerne an uns wenden.
Mhm. Auch welche, die von ein bisschen weiter weg herkommen? Oder?
Das ist jedem selber überlassen. Wir haben ein großes Einzugsgebiet, die weitesten kommen zurzeit Sangerhausen. Hm. Wir haben welche aus Könnern, also Bitterfeld hatten wir auch schon, Merseburg.
Also
um Halle rum, drumrum, ja. Wir sind mit Dessau, leider gibt es nur die Gruppe in Dessau und es gibt die Gruppe, Selbsthilfegruppe in Halle. Ansonsten gibt es, was Glücksspielsucht betrifft, keine weiteren in Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt wollte ich gerade sagen. Aber das Einzugsgebiet für die Hörerinnen und Hörer, die uns von weiter weg her hören, das ist schon ein Einzugsgebiet von 50 ja. Kilometer in etwa, wo die Leute, sage ich mal, den Weg auf sich nehmen, um da zu euch zu kommen. Glücksspiel ist ja jetzt eine nicht stoffgebundene Sucht, wird unterteilt, habe ich hier mal recherchiert, pathologische Spielen oder zwanghafte Spielen. Was ist da der Unterschied?
Na, der Unterschied beim zwanghaften Spielen, da spricht man auch vom problematischen Glücksspiel, ist insofern, dass man es noch halbwegs im Griff hat. Beim pathologischen Glücksspiel ist es schon richtig derb, ist es schon die Glücksspielsucht. Mhm. Dann ist es der Kontrollverlust, der Leidensdruck, Kontrollverlust, dann dreht sich's nur noch ums Spiel.
Mhm. Männer sind davon häufiger betroffen als Frauen. Woran liegt das? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte oder siehst du das anders? Also sind ja bloß Statistiken, was wir hier haben.
Ja, der Trend geht schon dahin, dass die Frauenquote steigt, was das Glücksspiel betrifft. Frauen outen sich nicht so oft wie Männer. Frauen haben mehr Angst. Da ist das Schamgefühl noch viel größer. Mhm. Gerade bei Frauen, jungen Frauen oder Mütter, die Kinder haben, da ist dieses alte Vorurteil, ja, wenn ich mich oute, ich bin glücksspielsüchtig, dann wird mir sofort mein Kind weggenommen. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber die Angst ist bei den Frauen da.
Mhm. Und die zocken dann wahrscheinlich eher zu Hause am PC oder sowas?
Die zocken entweder beim PC, es gibt auch welche, die in Spielbanken oder Spielhallen zocken, also das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Wobei zu Hause zocken, muss ich sagen, mit Vorsicht genießen, Online-Casinos sind in Deutschland bzw. in Sachsen-Anhalt komplett verboten.
Okay. Also ich habe hier Zahlen aus Deutschland, 100 bis 290.000 Betroffene.
Das ist die offizielle Zahl.
Das ist die offizielle Zahl, ja. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich...
Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Hm. Also in meiner exzessiven Spielphase, da waren fast immer zu 99% dieselben Spieler da. Und da glaube ich nicht, dass ich der einzige pathologische Glücksspieler war.
Mhm. Seit wann bist du, wie sagt man da, trocken oder clean? Na, oder?
Abstinent, bei uns ist abstinent, es abstinent, okay. Ja. Und ich bin jetzt abstinent seit gut 6,5 Jahren, also seit 6 Jahren. Den letzten Rückfall hatte ich Silvester 2011. Das war ein böser Rückfall und der hat mir auch meine Gallenblase gekostet.
Okay. Ich habe hier noch was gelesen, dass exzessive Spielen während einer manischen Episode, also bipolar, manisch-depressiv, erklärst du uns da bitte mal den Zusammenhang?
Glücksspiel, also jede Sucht hat auch immer was mit Depressionen zu tun. Wir haben es ja vorhin gehört von Herrn Nickel, der gesagt hat, der ja darauf hingewiesen hat, wenn jemand mit Depressionen in eine Klinik geht, dass man da auch von ärztlicher Seite hinterfragt werden sollte. Gibt es da noch andere Krankheitsbilder, wie zum Beispiel eine Sucht, dass man dann auch ganz anders behandeln kann als nur die Depressionen? Glücksspielsucht kann zur Sucht führen, Sucht kann zu Depressionen führen. Das ist so ein Kreislauf. Mhm. Wenn man da mal drin steckt, schwer wieder da herauszukommen.
Mhm. Ich lese hier, Symptome sind häufiges oder auch episodenhaftes, wiederholtes Spielen. Was ist der Unterschied zwischen häufigem Spielen und Episodenspielen?
Na, Episoden kann man sich so vorstellen, dass man sich, je nachdem, wie man Geld hat, ne? Man hat Geld und dann geht man halt spielen, ist das Geld alle, kann man einfach nicht mehr spielen gehen. Häufiges Spielen bedeutet natürlich auch mehr Geld, wobei man da ja auch drauf achten muss, ne? Also beziehungsweise da spielt es dann für einen Süchtigen nicht mehr so die Rolle, woher das Geld kommt. Mhm. Also Beschaffungskriminalität ist auch in der Glücksspielsucht ein Thema, nicht nur bei Drogenabhängigen,
okay.
Auch bei Glücksspielsüchtigen ist das ein Thema. Entweder man beklaut seine Frau, seine Verwandten, Freunde oder man greift eventuell auch mal in die Firmenkasse.
Man greift in die Firmenkasse. Ich kenne jemanden, der hat sogar mal mit einer Plastikpistole einen Überfall gestartet. So blöd. Der ist knapp 2 Meter, hat eine richtig große Nase und hatte nichts über den Kopf drüber. Und er hat sich dann selbst gestellt, weil er dachte, scheiße, die haben jetzt ein Fahndungsfoto, der hat mich beschrieben und also wir schmunzeln jetzt ein bisschen drüber, also das war wahrscheinlich wirklich so der Druck, den er hatte und ja.
Vielleicht hat er es auch mit Absicht gemacht, dass man ihn entdeckt, dass er von dieser Spielsucht loskommt. Es ist wie mit vielen Süchten, selber kommt man sehr schwer, von alleine kommt man da kaum heraus. Ist mir auch so ergangen. Ich habe auch in die Firmenkasse gegriffen und mein Outing war erst, als der Chef gesagt hat, warum hast du mehr Geld auf dem Konto wie ich? Mhm. Und dann habe ich ihm dann erklärt, was ich hier so treibe, außer meiner täglichen Arbeit, dass ich auch Geld zur Seite schaffe, um mir mein Spielen zu finanzieren. Das war für mich eine Erlösung übrigens, dieser Tag, weil der ganze Druck war weg. Mhm. Ich habe die sogar bedankt, dass sie endlich, meine ersten Worte war, ihr habt ihr es endlich herausgefunden. Ich habe ja den Tag herbeigesehnt, dass die mich endlich mal erwischen. Okay. Aber die haben sage und schreibe 6-7 Jahre gebraucht, um dahinter zu kommen, was ich da so treibe.
Was war die Konsequenz?
Ja, die Konsequenz war natürlich die sofortige fristlose Entlassung. Die Konsequenz war Arbeitsplatzverlust. Die Konsequenz war natürlich ein Strafverfahren mit natürlich ein paar Jahren in einem schönen Staatshotel.
Okay, das hast du alles schon hinter
das
dir?
Das habe ich alles hinter mir, ja.
Also das ist ja auch so das volle Programm.
Ja, ich habe das volle Programm gemacht, ja. Ich bin ja zugezogener Hallenser und die Zugezogenen in Halle, die werden ja...
Sind die Halloren, ne?
Ja, nein, Halunken. Das sind die Halunken.
Halunken, ja, genau.
Und ich habe das ein bisschen wörtlich genommen mit den Halunken.
Ah, okay.
Also wenn man heute zu mir sagt, ich bin ein Halunke, kann ich sagen, ja, du hast vollkommen recht.
Genau, weil die Zugezogenen hören das nämlich nicht so gerne, richtig. Aber in deinem Fall...
Ja, in meinem Fall stimmt das hundertprozentig.
Genau.
Ja, es war keine schöne Zeit, es war eine schwere Zeit, aber ich habe... einige Freunde gehabt, die mich unterstützt haben, die mich auch heute noch unterstützen. Meine Kinder haben zu mir gehalten, was ich ganz toll finde.
Klasse.
Das ist echt klasse. Ich habe heute ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu meinen Kindern. Ein sehr offenes Verhältnis. Und wir reden auch offen darüber, über diese Sucht. Und das ist echt toll.
Wie alt sind deine Kinder?
Der Große ist 21 und der Kleine ist im pubertierenden Alter von 14.
Mhm. Und beide stehen hinter dir?
Beide stehen hinter mir voll und ganz. Und das ist das, was mich sehr freut und was mir auch Kraft gibt, die Abstinenz beizubehalten.
Mhm. Das ist schön. Das ist was wir vorhin auch in der Bedürfnispyramide hatten. Familie, Nähe, Liebe.
Richtig, richtig. Ja, ist ganz wichtig für den Süchtigen. Wenn er alleine ist, der Süchtige, dann wird er es kaum schaffen. Dann ist es kaum möglich, aus der Sucht herauszukommen.
Mhm. Ja, finanzielle Konsequenzen hatten wir. Beziehung?
Ja, die Beziehung ging natürlich in die Brüche. Ja, das... was heißt natürlich, nicht jede Beziehung geht in die Brüche, aber unsere Beziehung ging in die Brüche. Wir haben aber heute auch ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis.
Auch das ist, glaube ich, schön, von Mensch zu Mensch.
Ist ja, ich habe vor vielen Jahren mein erstes kurzes Radiointerview gegeben. Das hat sie dann gehört und dann hat sie gedacht, oh Scheiße, das ist ja doch wirklich eine verfluchte Krankheit, diese Glücksspielsucht. Dann hat bei ihr ein Umdenken stattgefunden. Wir haben dann darüber gesprochen und seitdem, muss ich sagen, führen wir ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis.
Sehr schön, sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal ein klein bisschen Musik und dann machen wir weiter.
Okay, und wir hören jetzt die Beatles mit Lucy in the Sky with Diamonds.
Ja, kurze Verschnaufpause, kurz mal in sich gehen, surfen. Nee, Stufen, nicht Surfen. Stufen einer Spielerkarriere. Gewinnphasen. Gelegentliches Spielen, positive Empfindungen, unrealistischer Optimismus, Entwicklung von Wunschgedanken, etc., etc. Also das ist so die Gewinnphasen. Da fühlt man sich glücklich, oder?
Wenn ich jetzt aus meiner Sicht das sehe, war das am Anfang so, da habe ich mich über Gewinne gefreut. Mhm. Am Schluss war mir das Piep egal, ob ich gewonnen habe oder nicht. Hauptsache die Dinger haben sich gedreht, die Automaten haben geleuchtet, sie haben sich gedreht. Übrigens ist Gewinnen auch Stress. Gewinnen kann auch Stress sein. Ich bin an einem Abend mal mit 40.000 Euro nach Hause gegangen, in Kleinschein. Nun versteckt mal 40.000 Euro vor eurem Lebenspartner oder Ehefrau oder sonst wer. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja? Das ist purer Stress. Das ist mehr Stress, als wenn man mit gar nichts nach Hause geht. Weil dann hat man nichts. Und so habe ich immer stündlich in den Koffer geguckt und habe nachgeschaut, ist das Geld noch da? Habe es nachgezählt. Bin auf Arbeit mit dem Koffer, mit dem vielen Geld. Also wenn der Koffer geklaut worden wäre, hätte ich nicht sagen können, da waren 40.000 Euro drin. Ne? Ja? Also derjenige, der den geklaut hätte, hätte sich vielleicht gefreut. Ja. Gewinnen gibt es nur ein, beziehungsweise ja, das ist die Bank, beziehungsweise der Betreiber. Ansonsten kann man aus heutiger Sicht spreche ich nicht mehr von Gewinnen, weil dieses Gewinn verlängert ja nur dieses Spielen. Das wird ja nicht eingesetzt für, was weiß ich, für schöne Sachen, für Schuhe oder sonst irgendwas, sondern der Gewinn verlängert das Spielen, weil der Gewinn in der Regel von einem Glücksspielsüchtigen in die Automaten investiert wird. In der Hoffnung, einen noch größeren Gewinn zu erzielen, beziehungsweise den Jackpot, was ja fast eigentlich undenkbar ist oder unmöglich ist.
Mhm. Verlustphasen. Bagatellisieren, Prahlerei? Eher nicht, ne? Was ich gerade so raushöre?
Nein, Prahlerei nicht, nein. Mhm. Also nicht bei mir, das können Sie auch nicht, weil bei wem wollen Sie denn prahlen? Sie können ja nur prahlen, man kann ja nur prahlen in der Spielhalle bei den anderen Spielern. Ja. Guckt mal, schaut mal her. Aber bei den Verwandten oder Bekannten oder Freunden kann man ja nicht prahlen, weil die Sucht ja geheim gehalten wird. Mhm. Da ist es sehr schwer mit prahlen.
Später kommen die Verzweiflungsphasen, das hatten wir ja schon.
Die sind sehr groß, die werden auch immer größer, je länger man exzessiv spielt und je größer die Verluste werden, werden die Verzweiflungen immer größer. Also ich habe schon Albträume gehabt und schlaflose Nächte. Das geht bis hin zu, man wird auch ein bisschen aggressiv. Also ich bin zum Glück, sage ich, nicht körperlich aggressiv geworden, aber viel verbal aggressiv. Mhm. Und das kriegt man dann auch mit. Man wird auch depressiv. Ich bin also nach Hause gekommen und habe mich gleich auf die Couch gelegt. Meine Kinder haben sich gewundert, was ich mit Papa los. Mhm. Sonst immer so aktiv. Jetzt kommt er nach Hause, pfletzt sich auf die Couch, schreit uns auch noch an. Also so kennen wir Papa nicht.
Okay.
Ja? Und so ist der Verlauf, so sinkt man immer mehr und so nimmt man auch immer mehr Abstand am Familienleben. Mhm.
Behandlungsmöglichkeiten oder Varianten, was kann man machen? Sperren lassen zum Beispiel?
Sperren lassen ist eine Möglichkeit. In Sachsen-Anhalt gestattet das Spielhallen, das Landesspielhallengesetz, dass man sich sperren lässt. Mhm.
Ist nicht überall so?
Ist nicht überall. Das Glücksspiel ist Ländersache. Mhm. Ja, und jedes Land hat sein eigenes Spielhallengesetz. Und Sachsen-Anhalt ist einer der wenigen, wo man sich sperren lassen kann. Man muss aber jede Spielhalle abklappern.
Genau.
Und dann ist es noch lange keine Garantie, dass man da nicht mehr spielen kann. Viele
Gucken
gar nicht so drauf, oder wenn man dann reingeht, da wird auch keine Ausweiskontrolle oder Einlasskontrolle vorgenommen. Mhm. Also das Sperren ist natürlich insofern sinnvoll, dass man für sich selber guckt, immer mehr einschränkt den Zugang zum Spielen. Mhm. Das Allerwichtigste ist natürlich, man holt sich professionelle Hilfe in einer Beratungsstelle. Die kann bei der AWO, bei der Caritas, Diakonie, wer auch immer diese Beratung anbietet. Mhm. Dort kann man vorsprechen und dort wird dann auch, wenn es eine pathologische Glücksspielsucht ist, wird man dann auch, arbeitet man zusammen mit der Beratungsstelle einen Fragebogen, den schickt man dann an den Kostenträger in der Regel der Rentenversicherung ein und bekommt dann eine Therapie zugesprochen. Mhm. Glücksspielsucht ist seit 2002 anerkannt als Krankheit und das hat die Folge, dass man ein Recht hat auf Therapie.
Mhm. Multimodale Psychotherapie lese ich hier gerade.
Ja, kommt sehr häufig vor. Mhm. Wir haben es ja schon gehört, dazu gehören natürlich auch Depressionen. Mhm. Alkoholsucht ist auch eine Kombi, Drogensucht und Spielen ist auch keine Seltenheit. Also die Mehrfachsucht ist schon enorm. Mhm. Ja. Das ist wird man dann auch behandelt. Man schaut dann, welche Sucht ist der Auslöser und diese Sucht, wenn sie Glücksspielsucht ist, wird man dann auf die Glücksspielsucht therapiert. Mhm. Eine Therapie dauert zwischen 6 bis 12 Wochen. Wenn es eine Vermengung, also eine Vermischung gibt, kann es bis zu 26 Wochen Therapie gehen.
Da gibt es, glaube ich, auch noch so eine Nachfolgegeschichte, habe ich mal gehört. Aber erstmal das eine Schritt für Schritt. Schuldenregulierung ist natürlich dann wahrscheinlich auch ein Thema. Und Aufsuchen einer Selbsthilfegruppe ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich lese jetzt hier noch was. In einer aktuellen Studie konnte man mit dem Medikament Naltrexon 40% der Teilnehmer wenigstens einen Monat auf das Spielen verzichten. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Also ich habe das heute auch das erste Mal gelesen. Ja gut, und dann schreiben sie noch, die Placebo-Gruppe, da waren es hingegen nur knappe 11%.
Muss man jetzt nochmal genau recherchieren, wo jetzt diese Studie gemacht worden ist. Ist sie in Amerika gemacht worden oder ist sie in Europa irgendwo? Also es gibt keine Pille, die mir bekannt ist, gegen Glücksspielsucht. Das wäre natürlich, ja, wie soll ich sagen, einfach hier reinschlucken und dann, ich bin von allem erlöst. Na, so funktioniert es dann auch nicht. Also ich rate immer ab von Medikamenten, von Pillen, weil man muss auch aufpassen, dass man nicht in eine Suchtverlagerung gerät.
Ja? Das ist wohl
egal, welche Sucht es ist, dass man dann in die Medikamentabhängigkeit rutscht, sollte man sehr aufpassen. Wenn man einen guten Arzt hat, dann passt der auch auf einen auf und guckt, dass man da nicht nur mit Medikamenten behandelt wird, sondern auch mit Gesprächen mit Psychologen.
Multimodal.
Selbsthilfegruppe ist natürlich das Ideale für die Betroffenen und Angehörige, weil da darf jeder sein, wie er ist. Und da darf auch jeder das sagen, was er gerne möchte. Und bei uns ist es so in der Selbsthilfegruppe, alles, was besprochen wird, bleibt auch unter uns.
Mhm. Wir schalten jetzt jemand rein. Du gibst nachher noch zum Ende der Sendung die Kontaktdaten
gerne
weiter. Und ja, bei uns in der Leitung ist die Chris Dirk, herzlich willkommen.
Hallöchen.
Chris Dirk, ja, ein Musik-, Filmstar zu DDR-Zeiten.
Ist das richtig? Zwei.
Zwei?
Heißer Sommer und nicht Schummelliebling.
Ja. Ja, ich meine, so ein Star warst du ja schon. Ich meine, war jetzt nicht bezogen auf ein Lied. Meine Liebe, du hast neue Lieder rausgebracht.
Ja.
Wir haben telefoniert bezüglich eines Interviews mit einem Kollegen, der ein anderes Sendeformat hier bei uns bei Radio HBW gestaltet. Und dann habe ich erzählt, was ich so mache. Und dann hast du gesagt, du, da habe ich ein ganz, ganz tolles Lied für euch.
Ja.
Träume mit gebrochenen Flügeln.
Genau.
Was wir auch gleich spielen werden. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Weil ich muss sagen, mir hat der da oben oder die Gene, ich denke eher die Gene, ein fröhliches Wesen mitgegeben und dafür bin ich sehr dankbar. Also ich bin wirklich ein Typ, der selbst in miesesten Situationen noch lacht und über allen Mist, über jeden Mist lacht und ich bin wirklich dankbar, dass ich so bin. Ich habe aber einige Bekannte, die sind nicht so und die rufen mich dann immer an und sagen, kannst du mich nicht zum Lachen bringen? Ich schaffe das auch immer und so. Und da ist mir eigentlich dadurch ist mir dieses Lied eingefallen, um solchen Leuten, natürlich hilft dieses Lied nicht jetzt ganz schlimm depressiv kranken Leuten, aber so Menschen, die sich eben dann einfach hängen lassen und das darf man nicht. Man muss sich selbst immer einen Tritt geben und man muss, ich sage immer, in jeder miesen Situation gibt es auch eine Komik, man muss die nur suchen.
Die muss man suchen?
Ja.
Ja, wir haben schon ein paar Mal reingehört. Wir werden ja auch beim Sender, ich habe es heute einspielen lassen, auch deine anderen Titel, auch deinen neuen Weihnachtstitel hier bei uns spielen, weil wir sind ja, was du ein Stück weit so bemängelst, in Deutschland in den Radios wird ja viel nur noch Englisch gespielt.
Ja, ich finde das eigentlich scheußlich. Wir sind doch Deutsche, also kann man doch auch Deutsch singen bei uns in den Sendern. Ne?
Der Matze, unser Programmleiter, der nickt gerade, der hat nämlich so ein Faible für deutsche Lieder und der hat sich riesig gefreut.
Und es gibt wirklich inzwischen so viel gute deutsche Lieder mit guten Texten und das ist einfach schade, dass man dann immer nur Englisch hört. Ich habe nichts gegen englische Lieder, im Gegenteil, aber ich finde, hier bei uns im Land kann man schon deutsche Lieder spielen, oder?
Genau so ist es, meine Liebe. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir telefonieren die Tage.
Für nichts, eine schöne Sendung noch und allen Hörern ganz, ganz, ganz liebe Grüße und ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Vielen Dank, liebe Chris. Bis demnächst.
Okay.
Ja, wir schließen jetzt alle hier die Augen und lassen uns diesen schönen Titel einfach mal in uns wirken. Und ja, Matze, Träume mit gebrochenen Flügeln. Ja, Träume mit gebrochenen Flügeln. Ganz, ganz tolles Lied. Vergesst nicht, auch Kind zu bleiben, zu sein. Ja, und jetzt der Steffen, der sich heute so schön vorbereitet hat. Alkohol und Tabletten, Steffen.
Ja. Fahrplan in die Sucht. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass eine kleine Pille mein ganzes Leben beherrschen würde. Aber was ist Sucht? Ein in Krisensituationen vom Arzt verschriebenes Medikament, über Jahre eingenommen. Mich klärte niemand über Abhängigkeit auf. Somit entsteht über Jahre eine psychische und körperliche Abhängigkeit. Wir glauben, nur mit diesem Mittel unseren Alltag bewältigen zu können. In unserem Kopf manifestiert sich, dass man ohne dieses Mittel, sei es Medikamente, Alkohol, Drogen, nicht mehr leben kann. Doch all diese Mittel lösen nicht die Probleme. Wir verspüren damit nur nicht mehr die damit einhergehenden negativen Gefühle und Gedanken. Wie schön wird uns damit ein gefestigtes Selbstwertgefühl vorgegaukelt. Originelle Entwicklungsmöglichkeiten und Stärke schwirren im Kopf herum. Lässt die Wirkung nach, wird in vielen Fällen die Dosis gesteigert. Damit gerät man in die körperliche Abhängigkeit. Ist das Mittel nicht mehr vorrätig, reagiert der Körper mit heftigen Symptomen. Es entsteht ein Teufelskreis aus Gedanken, Ängsten, sozusagen eine Spirale. Auslöser können sein: Gedanken, braucht das Medikament, Erinnerung, körperliche Empfindungen. Ängste kommen, dann geht es mir schlecht, ich zittere, mir ist schwindelig, Angst vor Krankheit. Wahrnehmungen sind innere Unruhe, Missempfindung, gestörtes Denken, Angst. Der Körper reagiert darauf mit Schmerzen, mit Herzrasen und mit falschen Wahrnehmungen. Gedanken kommen wie, ich halte das nicht aus, ich sterbe. Es gibt unangenehme Gedanken und Gefühle, Gedanken, das Medikament zu brauchen. So schaukelt sich der Kreis hoch, bis man kaum noch fähig ist, etwas zu tun. Mein Leben war bis vor Jahren von Ängsten geprägt. Sie bestimmten mein Leben. Nach wiederholten Panikattacken aus heiterem Himmel verschrieb mir der Arzt verschiedene Benzos, über 15 Jahre lang. Ich fühlte mich sehr gut damit. Alle negativen Gedanken waren verschwunden. Brav habe ich die vorgeschriebene Dosis eingenommen. Ich geriet in eine psychische Abhängigkeit. Schon der Gedanke daran, die Pillen sind bald alle, löste in mir eine Panik und eine Palette zahlreicher Symptome aus. Nach ca. 15 Jahren hieß es dann, Sie werden davon abhängig. Das geht nicht mehr. Heute sage ich, unsere Ärzte, sie machen dich abhängig. Wie unverantwortlich. Meine Ersatzdroge wurde der Alkohol. Schleichend. So ein Gläschen Sekt hatte denselben Effekt. Am Ende brauchte ich schon morgens ein Glas, um überhaupt zu funktionieren. Schrecklich. Ich fühlte mich hilflos und ohnmächtig. Lebte einfach nur so vor mich hin. Tat Dinge, ohne zu wissen, wofür. Und war ständig auf der Suche nach etwas, woran ich mich festhalten konnte. Ich fand nichts. Wollte auch nicht mehr so weiterleben. Somit beschäftigte ich mich mit dem Thema Sucht. Es kristallisierte sich immer mehr der Gedanke heraus, dass ich mir selbst im Wege stand, mit alten Denk- und Verhaltensmustern. Ja, das Hamsterrad war mir lieb. Es stellte Erwartungssicherheit her. Ich fragte mich, ist die Sucht meine Garantie für Aufmerksamkeit? Sollte ich gesund werden wollen, wer kümmert sich um mich? Heute weiß ich, ich allein bin verantwortlich für mein Leben und dass Suchtmittel ein Ersatz für fehlende Bedürfnisse sind. Diese Bedürfnisse muss man sich bewusst machen, sie zulassen.
Wow. Ja, stark gelesen, sehr emotional. Mhm. Wie gesagt, es geht um eine Frau und Frauen versuchen sie auch immer ein Stück weit mehr zu verbergen. Ja, und das machen Frauen sehr häufig mit Tabletten, weil das sieht man nicht. So einen toggelnden Mann durch die Straße laufen sehen, das, ne, das machen Frauen eher weniger. Ja, und wenn dann aber eben beides noch kommt, und ich kenne diese Frau, die geht auch ganz, ganz selten raus, ja, lässt sich ihren Stoff, ihren Alkohol bringen. Sie nennt die Leute dann ihre Läufer.
Okay.
Ja, das ist schon richtig heftig. Ja, ja, wir machen jetzt einen Titel. Matze, was spielen wir jetzt? Und danach machen wir Sexsucht.
Neil Young hören wir jetzt. The Needle and the Damage Done.
3, 2, 1. Ja. Ja, klatschen. Neil Young, der Stefan sagte gerade, er hat ihn mal live gesehen und sprach so von, ja, Menschen, freie Liebe, finden wir schön, ist gleich. Ja, Sex ist auch schon wichtig, oder Erotik, das ist schon auch ein Bedürfnis von uns Menschen. Jetzt haben wir ein Interview zum Thema Sex, Sexsucht in Klammern, Onaniesucht eines Mannes. Und Sexsucht ist nicht wirklich definiert. Es gibt zwar ein ICD-10, eigentlich zwei, aber man streitet sich dann auch so ein bisschen Hypersexualität. Ja, und das spielen wir einfach mal ab. Ein Interview mit der Sandra. Jo, zum Thema Hypersexualität, Sexsucht habe ich jetzt hier am Telefon am Sonntagabend dankenderweise die Sandra. Herzlich willkommen, Sandra.
Hi.
Ja, hi. Sandra, wir haben jetzt ja in diesem Monat das Thema Sucht. Unsere Jugendabteilung hier bei Radio Depression hat gesagt, es muss unbedingt Sexsucht rein. Und da haben wir recherchiert. Die Kollegin hat dich in einem Forum gefunden bei Facebook, wo du dich angemeldet hattest, um Hilfe zu finden.
Ja, genau.
Mhm. Ja, jetzt sagte mir meine Kollegin, die liebe Julia, das ist ja ganz grauenvoll da. Das habe ich in den Vorgesprächen mit dir auch erfahren. Hab dann auch noch mal mit unserer Psychologin Claudia Henisch telefoniert, die natürlich da auch komplett abgeraten hat, solche Thematiken in Foren im Internet zu besprechen. Kannst du das bestätigen oder hast du da Hilfe gefunden, die du eigentlich gesucht hast?
Nein, im Grunde genommen habe ich nicht wirklich Hilfe gefunden. Also da waren welche, mit denen man sich einigermaßen ein wenig unterhalten konnte. Im Regelfall, also waren es die Autoren, also die Administratoren.
Mhm.
Unter anderem war da einer aus der Schweiz, der mir da halt ein kleines bisschen Hilfestellung geben konnte. Aber im größten Fall war das für mich persönlich, machte das alles drumherum eher so den Eindruck, das ist so ein Forum, ja, wo sich Sexsüchtige, Sexbesessene auf welcher Ebene auch immer angemeldet haben, um da dementsprechend Partner für zu finden.
Mhm. Du hast
das
natürlich.
War dann halt auch sehr leidlich.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast natürlich, wie du mir auch bestätigt hast, wie viele andere auch, du suchtest eigentlich Hilfe. Zum Thema, also du bist selber, also es gibt ja unterschiedliche Arten von, ich nenne es mal oder setze es mal in Gänsefüßchen, Sexsucht. Du selber bist nicht sexsüchtig.
Nein.
Du hast dich, also wir sind dann ins Gespräch gekommen, wir haben geschrieben, wir haben dann telefoniert, wir haben ein sehr, sehr langes, sehr interessantes, spannendes Gespräch geführt. Dein nicht mehr Partner, also ihr habt euch vor 2 Wochen, glaube ich, getrennt, ist deines Erachtens sexsüchtig. Warum?
Ja.
Wie kommst du da drauf?
Wie ich darauf komme. wenn Männer viel unterwegs sind, er ist berufstechnisch LKW-Fahrer,
mhm,
und fährt sonntags los, kommt freitags wieder. So, und wenn Männer dann nun mal Druck haben und ich sag jetzt mal 1-2 Mal in der Woche selber Hand anlegen, ist das für mich durchaus im normalen Bereich. Wenn das allerdings dann so endet, dass man in zigtausend verschiedenen Portalen angemeldet ist, wo ich Bilder von Frauen zur Verfügung habe oder Videos und auch Leute treffe, um Videos von sich selber hin und her schicken zu können, und das teilweise von morgens bis abends läuft in jeder freien Minute, dann ist das für mich definitiv eine Sucht. Und wenn man das teilweise so weit betreibt, ich drücke das jetzt mal ganz liebevoll aus, dass man von sonntags bis donnerstags sich an der Palme rumspielt und die dann am Glühen ist und die schon wundgescheuert ist, glaube ich nicht, dass das noch normal ist. Definitiv nicht. Und das hat definitiv was mit Sucht zu tun. Und es ist auch nicht immer dauerhaft gewesen. Er hat da Phasen gehabt. Am Anfang waren die für mich persönlich noch alle erträglich. Aber im Laufe der Zeit ist das immer schlimmer geworden. Er litt unter Schlafmangel. Dann konnte er nachts teilweise nicht schlafen, ist aufgestanden. Familienleben war nicht mehr möglich am Wochenende. Aggressionen machten sich breit. Wenn man gemerkt hat, das ist wie bei so einem Drogensüchtigen, ja, der braucht seinen Stoff und der brauchte dann halt seine Bilder im Internet und seine Handbeschäftigung. Und das war schon manchmal unter den Launen, die man dann zu leiden hatte, die Aggressivität, die dann rüberkam, das war schon ganz schön derbe.
Ja. Ich wollte jetzt bloß mal kurz einhaken oder kurz fragen. Hattet ihr dann die 3 Tage oder am Wochenende dann sexuelle Erlebnisse in Gemeinschaft?
Nein, nicht wirklich. Also wenn er es ganz exzessiv betrieben hat, war das aufgrund...
Ja, da waren wir unterbrochen. Sonntag, Schneegestöber in ganz Deutschland. Die Funknetze sind wahrscheinlich zusammengebrochen. Wir haben noch einen zweiten Teil, der auch sehr lang ist. Und das schaffen wir natürlich heute nicht mehr, aber... wir stehen mit der Sandra in Kontakt, weil das ist noch so ein 20-minütiges Thema, was auch noch ein bisschen tiefer greifender ist. Das würden wir in einer der nächsten Sendungen noch mit aufgreifen, weil ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, glaube ich auch ein Tabuthema. Was sagt ihr so dazu?
Es ist absolut ein Tabuthema und ich finde es echt klasse, dass ihr so ein Tabuthema aufgreift, ne? Also toll.
Ja, wie gesagt, wir haben, das war so ein Bedürfnis, einfach mal auf Sexsucht einzugehen und es war dann natürlich auch schwierig, jemanden zu finden und wie ich auch schon sagte, die Frau Hänisch sagte in so Gruppen, da sind oftmals Menschen dahinter, die eigentlich den Sex wollen, ja, und das haben wir ja auch so recherchiert und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben, weitermachen, weil ich glaube, das ist wirklich ein Thema und die Sandra schrie ja regelrecht, Mensch, bitte helft mir und die war da auch so glücklich. Wir sind da in Kontakt weiterhin und werden natürlich das Interview auch nochmal, also den zweiten Abschnitt dann nochmal abspielen. Das müssen wir auch noch ein bisschen, das geht sehr, sehr tief. Also ich war am Sonntag auch sehr, sehr emotional danach. Weil das ging wirklich ganz, ganz weit tief und da sollten wir dranbleiben, da bleiben wir auch dran, weil das, glaube ich, wichtig ist. Ja. Gut, jetzt nochmal kurz, Stefan wollte nochmal seine Kontaktdaten weitergeben. www.shg für Selbsthilfegruppe Glücksspiel mit UE, -halle.de.rs. Was heißt RS?
Das ist eine kostenlose Webseite und da brauchen wir nichts bezahlen, deshalb dieser Zusatz.
Mhm. Da können die Leute eine E-Mail hinschicken, wenn es, wer keine E-Mail hat, 0345 80570 66, das ist die AWO in Halle.
Das ist die Beratungsstelle.
Das ist die Beratungsstelle, genau. Hier hast du mir noch irgendwas hingeschrieben, was
und ich wir haben kann. Diese, uns kann man direkt erreichen, also die Selbsthilfegruppe hat auch ein Telefon. Das ist die Nummer 01520 83 96674. Diese Daten sind alle auf unserer Webseite, die kann man da nochmal in Ruhe nachlesen und dann kann man, der eine oder andere darf sich gerne an uns wenden.
Mhm. Stefan, wir haben ja jetzt in der Musikpause auch geklärt, den Koffer gibt's nicht
mehr. Nein, den gibt's schon lange nicht mehr.
Ich hatte den Stefan nämlich gefragt, wo ist jetzt der Koffer? Ganz kurzes Schlusswort von dir.
Ja, ich danke erstmal, dass ich hier sein durfte, dass wir dieses Thema Glücksspielsucht aufgreifen dürfen. Es ist ein Thema, das immer mehr zunimmt durch den Zugang auch über das Internet. Das wird uns noch in der nächsten Zeit sehr viel beschäftigen. Ist auch in aller Munde zurzeit, mehr negativ als positiv. Mhm. Paradise Papers, ne, wer das schon mal gehört hat, ne, da ist die Glücksspiel, Online-Glücksspielindustrie auch kräftig dabei. Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf und toi 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 für die nächsten vielen, vielen Jahren der Sendungen. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, Dirk.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung und vor allen Dingen zu eurem Geburtstag. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und schön, dass ich zum Thema hier sein durfte und was sagen durfte. Mhm. Und mich hat das sehr inspiriert, was hier gesagt wurde. Nicht bloß über Alkohol, auch Glücksspiel, alles drumherum. Das war eine sehr schöne Sendung.
Mhm. Dankeschön.
Anna. Ja, ich bedanke mich auch. So toll das Thema, weil weitläufig, breit gefächert. Ich konnte noch ganz viel lernen heute. Und ich freue mich, dass es noch weiter in die Tiefe geht. Weiter so.
Dankeschön. Steffen.
Ja, ein wichtiges Thema. Gut, dass wir das behandelt haben heute. War eine schöne Sendung. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal. Wünsche euch allen noch eine schöne Rest-Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, wenn das auch nicht immer für jeden so schön ist. Ich möchte euch noch was mitgeben, wie im letzten Jahr auch. Weihnachten, na, ich spiele immer gerne mit Worten. Viele Menschen mit seelischen Störungen mögen Weihnachten nicht ganz so. Ja, die Hektik, der Stress und so weiter und zu viele Menschen und was das so alles gibt. Also einfach mal bisschen Ruhe, Besinnlichkeit, nicht hetzen und einfach vielleicht auch mal an Weihnachten auf das Weinen der Menschen achten, die da vielleicht nicht ganz so viel Spaß und Freude dran haben. Und ja, ich wünsche euch, wie gesagt, eine schöne Weihnachtszeit. Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns wieder am 9. Januar 2018. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich verrate es noch nicht. Auch an unsere Anrufer, an unsere Interviewpartner, vielen, vielen lieben Dank. Und ja, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal, bis ins nächste Jahr. Vielen, vielen Dank.